Das Gottesgeschenk unserer Freiheit. Schon oft habe ich euch jene bewegende Szene vor Augen gestellt, die das Evangelium schildert. Jesus ist im Boot des Petrus. Von dort aus hat er zum Volk gesprochen. Der Anblick der im folgenden Menge erschüttert das Herz unseres Herrn in dem verzehrenden Drang, Seelen zu retten. Und er will, dass nunmehr auch seine Jünger dieses Verlangen mit ihm teilen. Er heißt sie, auf den See hinauszufahren, duck in altum, und befiehlt dann dem Petrus, die Netze zum Fang auszuwerfen. Ich möchte jetzt, ohne bei den so lehrreichen Einzelheiten dieses Geschehens zu verweilen, mit euch betrachten, wie Petrus auf das Wunder des Fischfangs reagiert. »Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch.« Eine Wahrheit, die zweifellos auf einen jeden von uns zutrifft. Und doch, ich versichere euch, dass ich im Laufe meines Lebens so viele Wunder der Gnade, gewirkt durch Menschenhand, gesehen habe, dass ich mich jeden Tag mehr gedrängt fühle, auszurufen, »Herr, geh nicht weg von mir, denn ohne dich kann ich nichts Gutes tun.« Wie sehr begreife ich gerade deshalb jene Worte des heiligen Augustinus, die wie ein großes Loblied auf die Freiheit klingen. »Gott, der dich ohne dich geschaffen, rettet dich nicht ohne dich.« Denn wir alle, jeder Einzelne, du und ich, haben die Möglichkeit, die schreckliche Möglichkeit, uns gegen Gott aufzulehnen. Ihn vielleicht durch unser Verhalten von uns abzuweisen oder zu rufen, wir wollen nicht, dass dieser über uns Herrscher sei. Voller Dankbarkeit haben wir erkannt, zu welcher Glückseligkeit wir berufen sind, und wir haben begriffen, dass alle Geschöpfe aus dem Nichts erschaffen wurden, von Gott und für Gott. Wir Menschen als vernunftbegabte Wesen, auch wenn wir sehr häufig den Verstand verlieren, und ebenso die vernunftlosen Geschöpfe, sie alle, die auf der Erdoberfläche wohnen oder in der Tiefe leben oder die Lüfte durchziehen, manche hoch aufsteigend der Sonne entgegen. Aber innerhalb dieser wunderbaren Vielfalt vermögen nur wir Menschen, ich spreche hier nicht von den Engeln, uns mit dem Schöpfer in Freiheit zu vereinigen. Wir können dem Herrn die Ehre, die ihm als dem Schöpfer der Welt zukommt, erweisen, aber wir können sie ihm auch verweigern. Darin besteht die Ambivalenz der menschlichen Freiheit. Der Herr lädt uns ein, ja, er drängt uns, weil er uns innig liebt, das Gute zu wählen. Siehe, ich lege dir heute Leben und Heil, Tod und Unheil vor. Wenn du hörst auf das Gesetz des Herrn deines Gottes, das ich dir heute gebiete, nämlich den Herrn deinen Gott zu lieben, zu wandeln auf seinen Wegen, seine Gebote, Satzungen und Vorschriften zu halten, dann wirst du am Leben bleiben. So wähle denn das Leben, damit du lebst. Frage dich jetzt, und auch ich prüfe mich, ob du fest und unerschütterlich an deinem Ja zum Leben festhältst. Ob du auf die liebenswerte Stimme Gottes hörst, die dich zur Heiligkeit ruft und ihr in Freiheit folgst. Vor unseren Augen steht Jesus, wie er in den Städten und Landstrichen Palästinas zu dem Menschen spricht. »Wenn du vollkommen sein willst«, sagt er zu dem reichen Jüngling. Dieser junge Mann nahm die Einladung nicht an, und wir lesen im Evangelium, dass er traurig davonging, abiit tristis. Er verlor die Freude, weil er sich weigerte, seine Freiheit Gott hinzugeben. Betrachten wir nun den erhabenen Augenblick, da der Erzengel Gabriel unserer lieben Frau den göttlichen Ratschluss verkündet. Unsere Mutter hört und fragt dann, um ganz zu verstehen, was der Herr von ihr will. Gleich darauf dann die entschiedene Antwort, Fiat, mir geschehe nach deinem Wort. Als die Frucht der höchsten Freiheit, der Freiheit, sich für Gott zu entscheiden. In allen Geheimnissen unseres katholischen Glaubens schwingt dieses Loblied auf die Freiheit mit. Im freien Überfließen der Liebe bringt die allerheiligste Dreifaltigkeit die Welt und den Menschen aus dem Nichts hervor. Das ewige Wort steigt vom Himmel herab und nimmt Fleisch an, geprägt mit dem wunderbaren Siegel der Freiheit, sich zu unterwerfen. Siehe, ich komme, um deinem Willen zu erfüllen, o Gott, wie in der Buchrolle geschrieben steht. Zu der von Gott bestimmten Stunde, in der die Menschheit von der Knechtschaft der Sünde erlöst werden soll, bejaht Jesus in Gethsemane unter Leiden, das seinen Schweiß in Blut verwandelt, freiwillig sich hingebend das Opfer, das der Vater will. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und das vor seinen Scherern verstummt. So hatte er es den Seinen in einem jener Gespräche angekündigt, in denen er sein Herz ausschüttete, damit alle, die ihn lieben, erkennen, dass er allein der Weg ist, der zum Vater führt. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Ich habe Macht, es hinzugeben, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Gewaltig und grenzenlos, wie seine Liebe ist die Freiheit Jesu Christi. Niemals werden wir sie ganz begreifen können. Aber die unermessliche Kostbarkeit seines freiwilligen Sühneopfers müsste in uns den Gedanken wecken: Warum hast du mir, Herr, dieses einzigartige Vorrecht eingeräumt, das mich fähig macht, deinen Schritten zu folgen, aber auch dich zu beleidigen? So lernen wir den rechten Gebrauch der Freiheit schätzen, wenn sie in den Dienst des Guten gestellt wird. Aber auch das Ausmaß der Verirrung können wir so ermessen, wenn Freiheit die Menschen den größten aller Liebeserweise vergessen und verschmähen lässt. Die persönliche Freiheit, für die ich mich immer eingesetzt habe und mit all meinen Kräften weiterhin einsetzen werde, drängt mich zu der Frage, die ich mir in sicherer Überzeugung, aber auch im Bewusstsein meiner Schwäche stellen muss. Was erwartest du von mir, Herr, damit ich es in Freiheit erfülle? Christus selbst antwortet uns: Veritas liberabit vos, die Wahrheit wird euch frei machen. Welche Wahrheit ist das, die einem ganzen Leben den Weg der Freiheit eröffnet und vollendet? Mit der Freude und der Gewissheit, die aus der Verbindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen hervorgehen, will ich sie euch nennen. Zu wissen, dass wir aus Gott stammen, dass wir von der allerheiligsten Dreifaltigkeit geliebt werden, dass wir Kinder des erhabensten Vaters sind. Ich bitte unseren Herrn darum. Wir möchten dessen ganz und gar inne werden, es Tag für Tag auskosten. Dann werden wir als freie Menschen handeln. Und vergesst nicht, wer sich nicht als Sohn Gottes weiß, kennt nicht die innerste Wahrheit seines Seins, und es fehlen ihm in seinem Handeln die Würde und die Überlegenheit jener, die den Herrn über alles lieben. Macht es euch klar: Um den Himmel zu gewinnen, müssen wir uns in Freiheit ganz an ihn verdingen, mit der ungeteilten und beharrlichen Entschiedenheit des Willens. Aber die Freiheit genügt sich nicht selbst, sie braucht einen Kompass, der ihr die Richtung weist. Die Seele kann sich nicht bewegen ohne jemanden, der sie leitet, und sie ist erlöst worden, damit sie Christus zum König hat, dessen Joch sanft und dessen Bürde leicht ist, und nicht den Teufel, dessen Herrschaft bedrückt. Versagt euch den Trugbildern derer, die es bei dem traurigen Geschrei »Freiheit, Freiheit« bewenden lassen. Oft verbirgt sich dahinter eine tragische Knechtschaft. Denn sich für den Irrtum entscheiden befreit nicht. Der Einzige, der wirklich frei macht, ist Christus, denn nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Fragen wir uns in der Gegenwart Gottes von Neuem: Herr, wozu hast du uns dieses Gut geschenkt? Warum hast du uns mit dieser Fähigkeit begabt, dich zu erwählen oder dich abzuweisen? Du wünschst, dass wir sie richtig einsetzen, Herr. Was willst du, dass ich tun soll? Und die eindeutige Antwort ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Versteht ihr? Die Freiheit erhält ihren wirklichen Sinn erst dann, wenn sie im Dienst der erlösenden Wahrheit ausgeübt wird, wenn sie aufgeht im Verlangen nach der unendlichen Liebe Gottes, die die Fesseln jeder Knechtschaft von uns nimmt. Jeden Tag drängt es mich mehr, diesen unergründlichen Reichtum des Christen laut zu verkünden: die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Darin besteht der gute Wille, der uns lehrt, das Gute zu tun, nachdem wir es vom Bösen unterschieden haben. Betrachtet jetzt einmal folgenden Gedanken, der grundlegend ist, weil er unsere Gewissensverantwortung betrifft. Niemand kann für uns an unserer Statt wählen. denn das ist der höchste Grad der Würde des Menschen, dass er aus sich selbst und nicht durch andere sich dem Guten zuwendet. Viele von uns haben den katholischen Glauben von ihren Eltern ererbt und durch Gottes Gnade begann gleich nach der Geburt mit der Taufe das übernatürliche Leben in ihnen. Aber der Entschluss, Gott über alles zu lieben, muss im Laufe unseres Lebens, ja im Laufe eines jeden Tages, immer wieder erneuert werden. Christ, das heißt wahrer Christ, ist derjenige, der sich der Herrschaft des Wortes Gottes unterwirft. Der also, der diese seine Unterwerfung vorbehaltlos annimmt und bereit ist, den Versuchungen des Teufels in der Haltung Christi zu widerstehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Gottes Liebe ist eine eifersüchtige Liebe. Sie gibt sich nicht mit Halbheiten zufrieden. Ungeduldig erwartet sie, dass wir uns ganz hingeben und keine dunklen Winkel in unserem Herzen zulassen, die für den Jubel und die Freude der Gnade und der übernatürlichen Gaben unerreichbar wären. Vielleicht denkt ihr, in eine solche, alles andere ausschließende Liebe einzuwilligen, heißt das nicht, die Freiheit zu verlieren? Der Herr, der hier bei unserem Gebet zugegen ist, möge uns mit seinem Licht dazu verhelfen, dass wir den Kern unseres Themas noch deutlicher erfassen. Jeder von uns hat irgendwann einmal erfahren, dass der Dienst für unseren Herrn Jesus Christus Leid und Mühsal mit sich bringt. Dies kann nur der leugnen, der noch nicht auf Gott gestoßen ist. Doch die Seele, die wirklich liebt, weiß, dass das Leid, wenn es kommt, vorübergeht. Denn bald entdeckt sie, dass dieses Leid eine leichte Bürde und ein sanftes Joch ist, da Christus es auf seine Schulter nimmt, so wie er sich damals, als es um unser ewiges Heil ging, das Kreuz auflud. Es gibt allerdings Menschen, die dieses nicht fassen und sich gegen den Schöpfer auflehnen in einer ohnmächtigen, kurzsichtigen und freudlosen Rebellion. Blind wiederholen sie die vergebliche Klage des Psalms, sprengen wir seine Ketten und werfen wir seine Fesseln von uns. Sie weigern sich, heroisch, schweigend und selbstverständlich, bescheiden und klaglos, die harte Aufgabe eines jeden Tages zu erfüllen. Sie begreifen nicht, dass der göttliche Wille, mag er auch manchmal schmerzen, mit der Freiheit der göttlichen Ratschlüsse genau übereinstimmt. Es sind Menschen, die ihre Freiheit als Barrikaden errichten. Meine Freiheit, meine Freiheit. Sie besitzen die Freiheit, aber sie machen keinen Gebrauch von ihr. Sie bestaunen sie mit ihrem beschränkten Verstand und handhaben sie wie ein Götzenbild. Das soll Freiheit sein? Was haben sie von diesem Reichtum ohne eine ernsthafte Bindung, die ihrem Leben eine Richtung gibt? Ein solches Verhalten widerspricht der eigentlichen Würde der menschlichen Person, denn es fehlt der gerade Weg, der ihrem Gang Grund und Richtung gibt. Diese Menschen, ihr seid ihnen schon ebenso begegnet wie ich, werden sich leicht von kindischer Eitelkeit, von egoistischer Einbildung oder von der Sinnlichkeit mitreißen lassen. Ihre Freiheit erweist sich als unfruchtbar oder sie bringt schon rein menschlich gesehen nur kümmerliche Früchte hervor. Wer sich nicht in aller Freiheit für eine rechte Verhaltensnorm entscheidet, wird früher oder später von anderen manipuliert werden, wird träge dahinleben wie ein Schmarotzer, fremden Entschlüssen ausgeliefert. Jedem Windstoß preisgegeben, werden immer andere für ihn entscheiden. Solche sind Wolken ohne Wasser, die sich vom Wind umhertreiben lassen, Bäume im Spätherbst, Frucht, zweimal verstorben, entwurzelt. Mögen sie sich auch hinter ständigem Gerede verschanzen und mit wohlklingenden Worten ihren Mangel an Charakter, an Mut und Ehrgefühl zu verbergen. Ich unterwerfe mich niemandem, so wiederholen sie in einem Wort. Wirklich niemandem? Von allen Seiten wird solch illusorische Freiheit, die sich das Risiko für eigenes, verantwortliches Handeln ersparen möchte, gegängelt. Wo es keine Liebe zu Gott gibt, verliert die Ausübung der eigenverantwortlichen Freiheit ihr Fundament. Auch wenn es anders aussehen mag, wird da alles zum Zwang. Der Unentschlossene, der Zauderer, ist wie formbares Material, über welches die jeweiligen Umstände bestimmen. Der Erstbeste knetet es nach Belieben, Allem voran aber bemächtigen sich seiner die Leidenschaften und die übelsten Neigungen der durch die Erbsünde verwundeten Natur. Erinnert euch an das Gleichnis von den Talenten. Der Knecht, der nur eines empfangen hatte, hätte es wie seine Mitknechte richtig verwenden können. Er hätte sich unter Einsatz seiner Fähigkeiten bemühen können, einen Gewinn zu erwirtschaften. Wozu aber entscheidet er sich? Er fürchtet, es zu verlieren. Das ist zwar verständlich, doch was tut er dann? Er vergräbt es, und es bringt keine Frucht. Vergessen wir nicht dieses Beispiel krankhafter Angst davor, Arbeitskraft, Verstand und Willen, ja den ganzen Menschen einzubringen. Ich vergrabe das Talent, so bildet sich dieser arme Kerl ein, aber dafür bleibt meine Freiheit unangetastet. Nein. Die Freiheit hat sich hier für etwas sehr Konkretes entschieden, für die armseligste Dürre. Sie hat Partei ergriffen, denn es blieb ihr nichts anderes übrig als zu wählen, und sie hat schlecht gewählt. Die Meinung, Hingabe und Freiheit seien unvereinbar, ist irrig, denn die Hingabe ist ja gerade eine Folge der Freiheit. Wenn eine Mutter sich aus Liebe zu ihren Kindern aufopfert, hat sie gewählt. Und an dieser Liebe wird man ihre Freiheit messen. Wenn diese Liebe groß ist, wird sich die Freiheit als fruchtbar erweisen. Das Wohl der Kinder hat seine Wurzel gerade in dieser gesegneten Freiheit, die die Hingabe wählt. Und er wächst aus dieser gesegneten Hingabe, die die Freiheit ist. Aber so könnte jemand einwenden: Wenn wir das, was wir von ganzem Herzen lieben, erreicht haben, werden wir dann noch weitersuchen? Ist dann nicht unsere Freiheit dahin? Nein, dann ist sie tätiger denn je, weil die Liebe sich nicht mit stumpfem Erledigen oder lustlosem Weitermachen zufrieden gibt. Lieben heißt, jeden Tag aufs Neue mit Dienen, mit Werken der Liebe beginnen. Ich wiederhole es, denn ich möchte es jedem von euch wie mit Feuer ins Herz schreiben. Freiheit und Hingabe sind kein Widerspruch. Sie tragen sich gegenseitig. Die Freiheit kann man nur aus Liebe hingeben. Jeder andere Verzicht auf sie ist mir unbegreiflich. Es geht dabei nicht um irgendein Wortspiel. In der frei gewählten Hingabe erneuert die Freiheit immer wieder die Liebe. Und sich erneuern heißt immer jung sein, mit einem weiten Herzen, zu großen Idealen und großen Opfern fähig. Wie sehr habe ich mich gefreut, als ich zum ersten Mal hörte, dass die jungen Leute auf Portugiesisch Os Novos, die Neuen, genannt werden, denn das sind sie. Ich erzähle euch das, weil ich schon recht viele Lebensjahre hinter mir habe, aber wenn ich an den Stufen des Altares bete zu Gott, der meine Jugend erfreut, dann fühle ich mich trotzdem sehr jung und weiß, dass ich mich niemals alt fühlen werde, denn wenn ich meinem Gott treu bleibe, wird die Liebe immer wieder mein Leben erneuern. Wie des Adlers Jugend wird sich auch die meine erneuern. Aus Liebe zur Freiheit binden wir uns. Einzig und allein der Hochmut betrachtet solche Bande als bleierne Fessel. Die wahre Demut, die uns der lehrt, der sanftmütig ist und demütig von Herzen, sie zeigt uns, dass sein Joch sanft und seine Bürde leicht ist. Das Joch ist die Freiheit. Das Joch ist die Liebe. Das Joch ist die Einheit. Das Joch ist das Leben, das er uns am Kreuz verdient hat. Im Laufe meiner langen priesterlichen Arbeit, in der ich die Liebe zur persönlichen Freiheit nicht nur gepredigt, sondern geradezu hinausgeschrien habe, traf ich gelegentlich auf ein gewisses Misstrauen, so als befürchte man, die Betonung der Freiheit könnte den Glauben gefährden. Nun, die Kleinmütigen mögen sich beruhigen. Nur eine irrige Freiheitsauffassung verstößt gegen den Glauben, eine Freiheit, die ohne Ziel, ohne Norm, ohne Gesetz, ohne Verantwortung ist. Mit einem Wort, eine zügellose Freiheit. Leider wird die von manchen verfochten, und das stellt in der Tat einen Angriff auf den Glauben dar. Deshalb ist es unzutreffend, von Gewissensfreiheit zu sprechen, wenn damit moralisch die Ablehnung Gottes gerechtfertigt werden soll. Wir sprachen ja schon davon, dass wir uns den heilbringenden Absichten Gottes zu widersetzen vermögen. Wir können es, aber wir dürfen es nicht tun. Nähme jemand bewusst diese Haltung ein, dann wäre das Sünde, Übertretung des ersten und grundlegenden Gebotes, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Ich trete mit allem Nachdruck für die Freiheit der Gewissen ein, zu der auch wesentlich gehört, dass niemand einem Menschen daran hindern darf, Gott zu verehren. Das legitime Verlangen nach der Wahrheit muss respektiert werden. Zwar hat der Mensch die unerlässliche Pflicht, den Herrn zu suchen, ihn zu erkennen und ihn anzubeten, aber niemand auf Erden darf einem anderen die Ausübung eines Glaubens aufzwingen, den dieser nicht hat. Und ebenso wenig darf sich jemand das Recht herausnehmen, den zu behelligen, der diesen Glauben von Gott empfangen hat. Unsere Mutter, die Kirche, hat sich immer für die Freiheit ausgesprochen. Und sie hat alle Spielarten des Fatalismus, die alten wie die neuen, verworfen. Sie hat erklärt, dass jeder Mensch Herr seines Schicksals ist, zum Guten wie zum Bösen. Wer Gutes getan hat, wird eingehen zum ewigen Leben, wer aber Böses ins ewige Feuer. Diese ungeheuerliche Entscheidungsmacht, die in deiner, in meiner, in unser aller Hand liegt und die ein Zeichen unserer Würde ist, beeindruckt uns immer wieder von Neuem. Die Sünde ist dermaßen ein willentliches Übel, dass sie in keiner Weise Sünde wäre, wenn sie nicht ihren Ausgangspunkt im Willen hätte. Diese Behauptung ist so einsichtig, dass sich darüber die wenigen Weisen und die vielen Unwissenden einig sind, die die Welt bevölkern. Von Neuem erhebe ich das Herz zu meinem Herrn und Gott, um ihm dafür zu danken. Nichts hätte ihn daran gehindert, uns unfähig für die Sünde zu erschaffen, mit einer unwiderstehlichen Neigung zum Guten. Aber er fand, dass seine Diener besser wären, wenn sie ihm in Freiheit dienten. Wie groß ist die Liebe, wie groß die Barmherzigkeit unseres Vaters. Wenn ich auf solche Werke der Liebe Gottes gegenüber seinen Kindern blicke, auf Wohltaten, die geradezu von einem göttlichen Verrücktsein vor Liebe künden, dann möchte ich 1000 Herzen und 1000 Münder haben, um Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist ohne Ende zu preisen. Beherzigt es allezeit, dass Gott, der durch seine Vorsehung das All regiert, keine unfreien Knechte, sondern freie Söhne will. Auch wenn wir wegen des Falls unserer Stammeltern mit der Neigung zur Sünde, proni ad peccatum, geboren werden, hat er doch der Seele eines jeden von uns einen Funken seines göttlichen Geistes geschenkt, die Sehnsucht nach dem Guten, das Verlangen nach nie mehr endendem Frieden. Und er führt uns zu der Erkenntnis, dass die Wahrheit, das Glück und die Freiheit nur dann unser sind, wenn wir den Samen des ewigen Lebens in uns keimen lassen. Das Geschöpf kann Gott zurückweisen und das Saatkorn der neuen und endgültigen Glückseligkeit verschmähen. Handelt es aber so, dann hört es auf, Kind zu sein und wird zum Sklaven. Jedes Ding ist das, was ihm seiner Natur nach gebührt. Wenn es daher nach etwas Unpassendem strebt, bewegt es sich nicht seiner eigenen Seinsweise gemäß, sondern unter fremdem Antrieb, und das ist knechtisch. Der Mensch ist seiner Natur nach ein Vernunftwesen. Wenn er sich vernunftgemäß verhält, bewegt er sich selbst als das, was er ist, und das entspricht der Freiheit. Wenn er sündigt, handelt er außerhalb der Vernunft, und dann lässt er sich vom Antrieb eines anderen leiten und unterwirft sich fremden Schranken. Deshalb ist der, der die Sünde annimmt, Knecht der Sünde. Lasst mich noch einmal darauf zurückkommen. Jeder Mensch ist irgendeiner Art von Knechtschaft unterworfen. Das ist eine offenkundige Erfahrung, die wir in oder um uns machen. Die einen beten das Geld an, die anderen die Macht. Wieder andere verschreiben sich einem halbwegs beruhigenden Skeptizismus oder sie liegen vor dem goldenen Kalb der Sinnlichkeit auf den Knien. Eine ganz entsprechende Erfahrung wird uns aber auch im Umgang mit den erhabeneren Dingen zuteil. Wir gehen in einer Arbeit auf, widmen uns einem mehr oder weniger wichtigen Vorhaben. Wir engagieren uns für eine wissenschaftliche, künstlerische, literarische oder religiöse Aufgabe. So lässt auch jeder leidenschaftliche Einsatz eine Knechtschaft entstehen, aber eine, der man sich freudig um der angestrebten Ziele willen hingibt. Wenn aber Knechtschaft gegen Knechtschaft steht, Denn dienen, ob wir es wollen oder nicht, gehört zur Eigenart des Menschen, dann gibt es keine bessere Wahl, als sich aus Liebe in die göttliche Knechtschaft zu begeben. In demselben Augenblick, da wir das tun, ändert sich unsere Stellung, und wir werden aus Sklaven zu Freunden und Kindern. Hier liegt der Unterschied. Wir widmen uns allen guten weltlichen Anliegen mit dem gleichen Einsatz und Eifer wie die anderen, aber die Seele ist dabei erfüllt von tiefem Frieden, von Freude und Gelassenheit. Auch inmitten der Widerwärtigkeiten, denn nicht das Vergängliche, sondern das ewig Bleibende trägt uns. Wir sind nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Woher kommt diese Freiheit? Von Christus, unserem Herrn. Es ist die Freiheit, mit der er uns erlöst hat. Deshalb lehrt er, wenn euch der Sohn frei macht, werdet ihr wahrhaft frei sein. Wir Christen brauchen nicht nach Erklärungen für den wahren Sinn dieses Geschenkes zu suchen, denn die einzige Freiheit, die den Menschen erlöst, ist die von Christus uns erworbene. Ich pflege gern vom Abenteuer unserer Freiheit zu sprechen, denn genau das ist euer und mein Leben. In Freiheit, als Kinder, ich wiederhole es, nicht als Sklaven, folgen wir dem Weg, den der Herr einem jeden von uns gezeigt hat. Wir gehen ihn froh und gelassen und genießen ihn als Geschenk Gottes. In Freiheit, ohne Zwang, entscheide ich mich für Gott, weil ich es so will, und ich entscheide mich dafür, zu dienen und mein Dasein in Hingabe an die anderen zu verwandeln, aus Liebe zu meinem Herrn, zu Jesus Christus. Dann darf ich Kraft dieser Freiheit behaupten, dass nichts auf dieser Erde mich trennen wird von der Liebe Christi. Gott schuf im Anfang den Menschen und überließ ihn der eigenen Entscheidung. Dies wäre nicht der Fall, wenn er nicht Freiheit der Wahl besäße. Wir sind vor Gott für unser gesamtes Handeln verantwortlich, das wir frei verwirklichen. Hier gibt es keinen Raum für Anonymität. Der Mensch steht vor seinem Herrn und kann frei darüber entscheiden, ob er als sein Freund oder sein Feind leben will. So beginnt der Weg des inneren Kampfes, der uns unser ganzes Leben hindurch begleitet, denn niemand erreicht schon auf Erden die Fülle der Freiheit. Unser christlicher Glaube bringt uns außerdem dazu, in allem eine Atmosphäre der Freiheit zu verbreiten. Angefangen bei der Darlegung des Glaubens, die jeden mehr oder minder versteckten Zwang ausschalten muss. Wenn wir zu Christus hingeschleppt werden, glauben wir, ohne es von innen heraus zu wollen. Das wäre eine Frucht der Gewalt, nicht der Freiheit. Wohl kann jemand wider seinen Willen in die Kirche eintreten, sich dem Altar nähern, ja, die Sakramente empfangen, aber glauben kann nur, wer glauben will. Es ist offensichtlich, dass ein Mensch, der zum Gebrauch der Vernunft gelangt ist, nur in persönlicher Freiheit Glied der Kirche sein und den ständigen Anforderungen des Herrn an uns entsprechen kann. Als der Hausvater in jenem Gleichnis vom Gastmahl erfährt, dass einige, die zum Fest hätten kommen sollen, sich mit Ausreden entschuldigt haben, befiehlt er seinem Knecht, geh hinaus an die Wege und Zäune und nötige hereinzukommen, compelle intrare, die du findest. Also doch Zwang? Wird hier nicht der legitimen Freiheit der Gewissen Gewalt angetan? Wenn wir das Evangelium betrachten und uns in die Lehre Jesu vertiefen, wird uns aufgehen, dass diese Anordnung nicht mit Zwang verwechselt werden darf, denn Christus deutet immer nur an, wenn du vollkommen sein willst, wenn einer mir nachfolgen will, dieses compelle intrare, dränge hereinzukommen, meint nicht physischen oder moralischen Zwang, sondern den mitreißenden Schwung des christlichen Beispiels, das wirksam ist wie die Kraft Gottes. Seht, wie der Vater an sich zieht. Er erfreut durch seine Lehre, er auferlegt keine Notwendigkeit, so zieht er an sich. In einem solchen Klima der Freiheit versteht man, dass schlechtes Handeln nicht befreit, sondern versklavt. Wer gegen Gott sündigt, bewahrt die Freiheit, insofern sie Freisein von Zwang bedeutet, aber er hat sie verloren, insoweit sie Freiheit ist von Schuld. Er wird vielleicht sagen können, er sei seinen Neigungen gefolgt, Doch von wahrer Freiheit kann nicht die Rede sein, denn er ist zum Sklaven seiner Entscheidung geworden, der schlimmsten aller Entscheidungen, sich von Gott zu entfernen. Doch das ist keine Freiheit. Ich wiederhole es. Ich erkenne keine andere Knechtschaft an als die der Liebe zu Gott. Und zwar deshalb, weil die Religion, wie ich euch bei anderen Gelegenheiten schon gesagt habe, die größte Rebellion des Menschen ist, der nicht wie ein Tier leben will und der sich deshalb nicht zufrieden gibt, der keine Ruhe findet, bis er seinem Schöpfer begegnet und ihn kennt. Ich möchte, dass ihr solche Rebellen seid, frei von Fesseln, denn ich möchte, mehr Christus will es, dass ihr Kinder Gottes seid. Sklaverei oder Gotteskindschaft, das ist die Alternative unseres Lebens. Entweder Kinder Gottes oder Sklaven des Stolzes, der Sinnlichkeit, des angsterfüllten Egoismus, in dem sich offenbar so viele Seelen verfangen haben. Die Liebe Gottes weist den Weg der Wahrheit, der Gerechtigkeit des Guten. Wenn wir uns entschließen, dem Herrn zu antworten, »Meine Freiheit für dich«, dann sind wir von allen Ketten befreit, die uns an bedeutungslose Dinge gefesselt hielten, an lächerliche Sorgen, an niedrige Ambitionen. Und die Freiheit, ein unermesslicher Schatz, eine kostbare Perle, die man nicht den Säuen vorwerfen soll, dient allein dazu, das Gute zu tun. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Christen, die beim Anblick der Zügellosigkeit der Gottesverächter sich ängstlich oder neidvoll zurückziehen, haben einen erbärmlichen Begriff von unserem Glauben. Wenn wir wirklich das Gesetz Christi erfüllen, wenn wir uns darum bemühen, es zu erfüllen, denn nicht immer wird es uns gelingen, werden wir in uns eine solche Sicherheit des Geistes entdecken, dass wir es nicht nötig haben, woanders nach dem Sinn der vollen Würde des Menschen zu suchen. Unser Glauben ist weder Last noch Enge. Welch armselige Auffassung von der christlichen Wahrheit hätte der, der ihn so empfände. Wenn wir uns für Gott entscheiden, verlieren wir nichts und gewinnen alles. Wer um den Preis seiner Seele sein Leben bewahrt, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meiner Liebe willen verliert, wird es finden. Wir haben das große Los gezogen, den ersten Preis gewonnen. Sollten wir diese Klarheit jemals verlieren, dann müssten wir uns im Innern unserer Seele prüfen. Vielleicht stoßen wir dann auf schwächlichen Glauben, auf zu wenig persönlichen Umgang mit Gott, auf zu wenig Gebetsleben. Wir müssen den Herrn bitten, durch seine und unsere Mutter, er möge unsere Liebe vermehren. Er möge uns seine beseligende Gegenwart erfahren lassen. Denn nur wenn man liebt, gelangt man zur vollen Freiheit, zu einer Freiheit, die niemals, in aller Ewigkeit nicht, den Gegenstand ihrer Liebe verlassen will.